This Halloween, be prepared to be scared, frightened, horrified, with impacts, jump scares, terrifying voices, and so much more.
You guys are such drama queens.
Pergament und Mikrofon.
Willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner.
Und ich bin Holger Kahle.
Ja, Holger, eigentlich müssten wir ja noch sagen, dass wir auch jetzt jemanden noch im Team dazu haben, denn wir sind nicht mehr alleine seit diesem Monat.
Yay!
Ja, die Madeleine ist auch jetzt mit am Start und die wird uns helfen, ja, unsere größeren Technikkatastrophen in den Griff zu bekommen. Also sie wird eher hinter den Kulissen dabei sein, aber wir werden sie auch mal irgendwann in den Podcast reinholen, oder?
Ja, das ist jetzt halt auch einfach Zwang, ne?
Ja, also Madeleine, du hast es jetzt gehört, wenn du das gerade schneidest, ja, du bist dabei.
Ja, ihr habt schon gehört, wir haben mit einem sehr interessanten Intro heute mal angefangen. Ich glaube, es ist das erste Intro, wo keiner aus dem Podcast jetzt redet, ne?
Stimmt, ja, das ist was Neues, was also, wir uns da erlaubt haben.
Es ist nicht Annika diejenige, die die Drama Queen da erzählt hat, und es war auch nicht meine Filmstimme, die diesen Trailer gebracht hat, so wie der Epic Voice Guy. Aber ihr habt schon mitgekriegt, Halloween ist am Start. Ihr wisst es, morgen geht's los und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir doch eine Halloween-Folge, oder?
Ja, finde ich voll gut. Was machst du eigentlich an Halloween immer so?
Das ist ganz unterschiedlich. Also als noch kein Corona war, bin ich mit meiner Frau gerne mal ins Planetarium gegangen. Denn was,
aha, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Was hat Planetarium mit Halloween zu tun?
Ja, kosmischer Grauen. Nein, das ganz Coole ist, die haben da eigentlich jedes Jahr immer so eine Veranstaltung, dass die sich einen Sprecher reinholen und der liest dann Horrorgeschichten vor. Wir haben uns damals dann Dracula angeguckt und dann kriegst du halt den Sternenhimmel so an die Kuppel da projiziert. Und dann tauchst du halt voll in diese Geschichte ein. Professioneller Sprecher erzählt dann irgendwelche Schauergeschichten und währenddessen guckst du dir dann halt den Nachthimmel an. Das ist halt schon
mega cool.
Das ist schon stimmungsvoll, aber das geht ja jetzt momentan nicht. Planetarium hat zu, die kriegen wie neue Technik oder so.
Ah, okay.
Und deswegen gehen wir dann zu der ganz anderen Tradition über, die wir sonst dann immer haben. Wir gucken Horrorfilme. Dieses Jahr sind wahrscheinlich Zombieland 1 und 2 dran. Ich weiß jetzt nicht, ob man sehr von Horrorfilmen sprechen kann dabei, weil die eigentlich schon eher witzig sind. Aber keine Ahnung, sonst so Exorzist und sowas haben wir da geguckt oder Shining und so. Das ist die Klassiker, die guten alten, schönen, wo man
The Ring,
oh Gott, ja.
The Ring. Da habe ich immer noch Albträume von übrigens.
Ja, geht mir genauso.
Ich von diesem Brunnenmädchen mit der Friese.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe meinen Fernseher danach umgedreht, als ich den das erste
Mal. Oh, schrecklich, ja.
Ja, schon fast ein Klassiker, ne? Der Film ist ja auch irgendwie also Anfang 2000er oder so, schon voll alt.
Boah. Ja, aber ich muss auch sagen, Halloween ist so die einzige Zeit, wenn ich mal irgendwie einen Horrorfilm gucke, sonst sträube ich mich immer, aber Halloween gehört das tatsächlich irgendwie dazu. Also wir kochen immer Kürbissuppe und dann gibt es Kürbissuppe und Horrorfilm und danach kann ich wieder 3 Wochen nicht schlafen, aber gut, das ist dann eben so.
Habt ihr schon einen Plan, was ihr dann dieses Halloween für einen Film guckt?
Nee, keine Ahnung. Kannst du was empfehlen?
Moment, neu oder alt oder weiß ich nicht.
So mittelschaurig wäre nicht schlecht.
Mittelschaurig? Boah, keine Ahnung. Ich kenne mich im Horrorfilm-Genre ja nicht aus. Willst du eher Slasher oder willst du eher irgendwie so creepy?
Nix mit Psycho, da habe ich immer noch mehr Schiss.
Nix mit Psycho? Ach du liebe Güte. Weißt du, mach doch mal so einen schönen alten Streifen. Guck dir doch mal diese ganzen Dawn of the Dead und Land of the Dead, diese ganzen coolen alten Zombie-Horrorfilme an. Die sind ganz geil. Die sind aber sehr splattery, also sehr...
Ja, das kann ich mal besser ab als so ein Psycho-Terror. Leute, vielleicht schalten wir einfach mal auf Social Media eine Umfrage. Schreibt uns doch mal auf Instagram, auf Facebook, schreibt uns eine Mail. Und zwar, vielleicht habt ihr ja einen guten Horrorfilm-Tipp für mich. Und ansonsten will ich von euch wissen, was ihr dieses Halloween so macht, außer natürlich diese grandiose Folge zu hören.
Ja, genau. Lasst es uns mal wissen. Falls ihr unter den Leuten seid, die Trick or Treat als Tradition irgendwie aus Amerika übernommen haben und ihr verkleidet euch und geht durch die Gegend, da habt ihr ja meist auch eine Maske auf. Das ist ja gar nicht schlecht.
Dann, ja, ne, ist man das ist ja das Maskenfest.
Ja, ist eigentlich ganz interessant, weil die Origins von Halloween sind ja eigentlich gar nicht so sehr irgendwie, wir gehen mal durch die Gegend und erschrecken Leute und sammeln irgendwie Süßigkeiten ein oder so und bewerfen ansonsten die Häuser mit Eiern, wie es in Amerika gefeiert wird, sondern es ist ja eigentlich ein christliches Fest.
Ja?
Ja, All Hallows Eve, was dann eben zu Halloween wurde. Also am 1.11. ist ja Allerheiligen und es ist so ein bisschen wie bei Weihnachten, wo vor dem ersten Weihnachtstag wird dann irgendwie Christmas Eve gefeiert, hast du das halt eben, dass es da dann auch so reingeführt wird. Mhm. Und diese ganze Tradition mit Süßigkeiten sammeln oder Essen sammeln, das ist, glaube ich, sogar eher eine keltische. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher, aber das, vom Prinzip her ist das gar nicht so auf Horror gedacht. Wobei die Origin-Story von Simpsons eigentlich schöner ist, dass Marge und ihre Schwestern Hexen sind und anstatt Kinder zu essen, haben sie dann irgendwelche Süßigkeiten gegessen. Also ich bin wieder bei den Simpsons
dabei. Ja,
in Treehouse of Horror. Ja.
Wir haben uns ja in Vorbereitung auf die Folge, haben wir lange gesucht und versucht, irgendwelche Schauergeschichten für euch aus der mittelhochdeutschen Literatur, frühneuhochdeutschen Literatur zu finden. Aber irgendwie, also mir ist es nicht so wirklich gelungen, Holger. Warst du erfolgreich?
Nee, weil, keine Ahnung, Angst ist wohl halt irgendwie hier und da mal ein Thema. Dieses typische Prinzip, wir hatten ja auch mal über Roland und so gesprochen, Angst vor dem Tod und so. Mhm. Also es gibt schon jede Menge Ars Moriendi-Schriften, also wie bereite ich mich auf meinen Tod vor? Oder du hast halt irgendwelche Texte, die Angst des Helden thematisieren oder so, aber nee, also so richtig Gruselgeschichten, wie man sie dann kennt, dass man sich hinsetzt und man liest ein Horrorbuch oder so eine Schauergeschichte, das scheint was zu sein, was dem Mittelalter vollkommen abgeht, ne?
Ja, voll. Also ich fand's auch nicht so einfach. Ich habe mich dann jetzt auf Angst einfach beschränkt, denn Angst gibt es durchaus in den Texten.
Ja, bei mir auch so ein bisschen, also so eine Mischung aus, ich bin ins Splatter-Genre gegangen.
Natürlich.
Wenn man so möchte. Also es ist auch kein richtiges Gesplatter, aber so ein bisschen Gesplatter. Es ist ein Monster und dieses Monster versucht den Protagonisten meines Textes zu töten.
Ah, cool, wollen wir da mal direkt einsteigen? Willst du mal loslegen?
Sollen wir bei mir anfangen oder sollen wir mit dir anfangen?
Ach, fangen wir mit dir an.
Fangen wir mit mir an? Okay. Ja, den Text, den hatten wir hier schon mal, aber noch nicht richtig besprochen, sondern der wurde nur von Bernd Bastard hier mal für Potzival vorgeschlagen.
Und da ist er wieder in unserem Podcast.
Und zwar ist das der Wiegaleus Wirns von Grafenberg. Ist ein Artus-Roman im weitesten Sinne. Man spricht auch gerne von einem nachklassischen Artus-Roman in diesen alten Sachen. Also er hat keinen Doppelweg, er hat keine Krise des Helden. Ihr erinnert euch an die Doppelweg-Folge und die Frage.
Hört doch nachher mal rein, wenn ihr nichts zu tun habt.
Ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Schauergeschichte, weil der Sound da noch so schlecht war. Das ist richtig gruselig. Nee, also Wiegaleus ist die Geschichte von einem Artus-Ritter, dem Sohn von Gawain, der in so einem Feenreich aufwächst und der an den Artushof kommt und Artus-Ritter werden möchte, nicht weiß, dass Gawain sein Vater ist. Ein ganz tugendhafter Ritter, der hat so eine Tugendsteinprobe, da setzt er sich auf den Stein und er als einziger kann da sitzen bleiben. Nicht mal Artus konnte den berühren, aber er ist halt einfach so hervorragend. Deswegen hat er auch einfach keine Krise als Ritter. Also die Forschung hat immer versucht, irgendwelche zu finden. Und seine Aufgabe ist es, es kommt eine Botin an den Artushof und die sagt, wir haben hier so Probleme mit einem Teufelsbündler namens Roas und gibt es vielleicht die Möglichkeit, lieber Gawain oder lieber Artus oder so, dass einer von euch das mal macht und sich darum kümmert. Und Wiegaleus springt vor und sagt, ja, ich mach das. Und eigentlich
natürlich.
Sie wollte eigentlich jemand anderen haben, aber gut, nimm's, was du kriegen kannst, ne? Und der kommt dann eben nach so ein paar Bewährungsproben, kommt er eben in dieses Reich des Roas. Es ist ein Teufelsbündler und ein, wie der Text sagt, Heide. Also klassische Artus-Tradition. Und was das Interessante ist, ist so ein bisschen schauerreich. Also er kämpft dort mit einem Drachen und natürlich besiegt er auch zum Schluss den Roas. Aber man hat auch immer mal wieder Analogien zu Kreuzzugsliteratur gefunden, weil er eben so ein sehr gläubiger Krieger ist, der eben auch mit so Wundergegenständen durch die Gegend rennt. Also tatsächlich göttlichen Artefakten und nicht so anderweltlichen Artefakten.
Also ein klassischer Miles Christi,
ja,
also ein Ritter Gottes sozusagen.
Ja, genau, so einer ist das halt. Und deswegen, weil er ja dann auch gegen den Teufelsbündler kämpft und so, dann hat der ganze Text zum Schluss, das hat Rabea Bockwied mal ganz schön, also jetzt Konen mal ganz schön rausgefunden, hat am Ende noch so eine Chanson de Geste-Tradition fast schon mit dabei, so ein Kriegszug gegen ein anderes Land, wo sich Wiegaleus als eine Art General geriert. Mhm. Also ein ganz, ganz spannender Text, der schon irgendwie Artus-Roman ist durch das Personal. Personal, was da drin vorkommt, auch durch diese Underworld-Ideen und so, aber schon sehr stark christlich durchkonnotiert und eben auch sehr, sehr stark dann auch mit Einflüssen aus den anderen literarischen Genres, könnte man, und literarischen Gattungen, könnte man vielleicht sagen.
Spannend, ja.
Und die Szene, die ich nehme, ist eigentlich eine relativ arthurische, könnte man vielleicht sagen.
Mhm.
Und zwar möchte ich mich mit dem Waldweib Ruel auseinandersetzen.
Jetzt bin ich gespannt. Was ist ein Waldweib?
Ja, also ganz kurz zur Verortung. Der Vigalois hatte gerade einen Kampf gegen einen Drachen gewonnen, den Drachenfätern, und hatte den besiegt.
Den hatten wir auch von Bernd Bastard in dem Podcast.
Genau, den hatte der da beschrieben, diese Höllenkreatur. Die hätte ich sonst genommen, aber die war ja jetzt nicht mehr verfügbar. Dann habe ich gedacht, dann nehmen wir die Ruel. Das ist auch eine ganz interessante Figur. Weil das so ein retardierendes Moment in dieser Erzählung ist. Also die ganze Zeit hat man so ein bisschen das Gefühl, als würde er wie in so einem Videospiel so instanziert durch die einzelnen Adventure da durchgehen und immer wieder...
Next Level.
Genau, genau.
Ja.
Und
jetzt
dann
kommt der Endgegner, nee.
Ja, nee, so Zwischengegner. Ja, genau. Es gibt eine Cutscene, so, dann geht's weiter. Und zwar ist es so, er kommt bei dieser Ruel an, er geht dafür über so einen Fluss, er bindet vorher sein Pferd an einen Ast, diesen Pferd reitet er halt sonst durch dieses Teufelsland, und wird von dieser Ruel überwältigt. Und die will ihn töten, weil Ruel, das muss man dazu sagen, hatte mal einen Mann. Es ist eine ganz interessante Geschichte, wenn ich gleich erzähle, wie die eigentlich aussieht, dass diese Frau einen Mann hatte. Und der wurde getötet von einem Ritter.
Das kommt doch auf die inneren Werte an, Holger. Also das muss ich jetzt mal ganz kurz hier einspielen.
Jedenfalls nimmt sie halt den Vigalois gefangen. Und das Interessante an dieser Figur ist zunächst einmal, wie sie eigentlich aussieht. Ich würde vielleicht mal anfangen, damit einfach mal die Beschreibung, die ist nur relativ kurz, vorzulesen.
Ja.
Ihr Haar entflochten und lang, zital in ihr Burg es zwang. Das Hobet groß, ihr Nase flach, das Wieb us großer Rührsach, als zwei Querzen brünnen da. Ihr Bra lang und gra, große Zähne, wieten Mund, zwei Ohren hätt sie als ein Hund, dü hingen nieder spanne breit. Also, nicht so die hübscheste Frau. Sie hat langes Haar, offen, das bis zu den Hüften herunterfällt, aber es sieht wohl nicht so schön aus, wie man es erwarten würde. Also nicht geflochten, nicht domestiziert, könnte man sagen. Sie hat grobes Haupt, sie hat eine platte Nase, behaartes Gesicht.
Hundeohren, habe ich gehört.
Ja, genau. Langgezogene Brauen, zwei Augen, die brennen wie Kerze, riesige Zähne, die Ohren einen spannbreiten Spann, ich weiß gar nicht, 25 Zentimeter oder was. Also,
oh, wow.
Und die hingen dann auch noch runter wie die eines Hundes. Also geht natürlich ganz hart auf diese Tradition ein, die wir halt schon kennen von dem wilden Mann im Iwein. Ne?
Ah ja, ich erinnere mich.
Genau,
ja.
Ganz, ganz früher mal.
Ich glaube, der zweiten Folge irgendwie
ja,
sowas.
Genau, ja, ja, genau. Also diese Beschreibung dieses Wilden und dieses Anderen. Und was ganz interessant ist, ist, dass diese Beschreibung dann ausgerechnet auch noch damit funktioniert, dass er sagt, dass sich Wirnd dann hinstellt und sagt, die sieht nicht aus wie Enite, die sieht nicht aus wie, was weiß ich nicht, was Larie und so weiter und so fort. Und er fängt dann an, so einen Literaturexkurs über schöne Frauen zu machen.
Ach, cool.
Um sie dann quasi in den Kontrast dazu zu stellen, um ganz klar zu machen, okay, diese Frau ist ultra hässlich.
Das heißt, es ist aber auch gleichzeitig irgendwie ein Text für Kenner, weil wenn ich Enite und Co. nicht kenne, also diese ganzen hübschen Prinzessinnen aus der Literatur, dann kann ich mir darunter ja quasi nichts vorstellen. Also,
ganz genau, ganz genau. Ja. Und deswegen hat man sie auch ganz, ganz häufig, diese Ruel, im Kontext mit der Kundrie gelesen. Das ist eine Figur, die Gralsbotin aus dem Parzival, die halt auch ultra hässlich ist, aber die domestiziert ist. Also die hat auch hässliche Haare, aber geflochten. Und
immerhin.
So die hat auch riesige Brauen und die sind dann eben auch geflochten. Also geflochten Augen.
Geflochten, okay.
Yay.
Das wäre vielleicht mal ein schönes Halloween-Kostüm für euch. Also kleine Inspiration an der Stelle.
Ja, der eine macht Kundrie und der andere macht Ruel.
Ja,
so. Hätte doch was.
Cool.
Ja, also ist ein Text da an der Stelle für Kenner und greift damit ganz klar eben auch diese Tradition des wilden Vibes auf.
Mhm.
Macht diese ganze Figur aber eben auch dadurch, dass sie zum Beispiel eine innere Motivation hat, nämlich ihren Mann zu rächen, macht sie auch irgendwie doch noch zu einer Frau. Ob schon dann solche Eigenschaften, es wird umschrieben, dass sie ultra stark ist und so weiter, das kriegt man dann auch mit in der Szene, weil sie eben ohne Probleme den Protagonisten, den Vigalois, einfach überwältigt. Ist überhaupt gar kein Problem für sie. Also sie ist so eine changierende Figur zwischen männlich und weiblich und das ist natürlich, im Mittelalter geht das nicht. Ne? Als, als Frau hast du klar, deine weiblichen Züge zu haben. Es gibt ja Ausnahmefiguren, Brünhild oder so, aber im Großen und Ganzen fällt sie damit aus diesem höfischen Gesellschaftskontext raus und dann zusätzlich, weil sie eben so verlottert ist und so. Aber schon eine Figur, die jetzt nicht unbedingt eine Tiefe hat, aber die zumindest eine Motivation hat und nicht einfach nur so ein rumkämpfendes, hässliches Entgegnerwesen.
Ja.
Also schon an diese ganzen hässlichen Frauen orientiert, an der Sibylle aus Mineas Roman, an der Kundry und so weiter.
Ich habe noch mal eine Frage. Du hast gerade den Mann von ihr erwähnt und dass sie sich irgendwie rächen will oder so. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Ach so, ja. Also ihr Mann ist halt, mit dem hat sie zusammen, Pheros heißt der, glaube ich, ist, mit dem hat sie zusammen dort in ihrem Höhlenbereich gewohnt. Also sie wohnt da in einer Höhle an so einem Gebirge, das kurz hinter dem Ort des Drachenvätern ist. Mhm. Und es kam wohl schon mal ein Aventüre-Ritter da durch und dieser Aventüre-Ritter hat dann eben den Mann getötet.
Ah, okay.
Und also ihre intrinsischen,
deswegen ist sie
genau,
so sauer.
Und deswegen greift sie den Vigalois an. Also es gibt auch eine Motivation für ihre Tat. Das ist jetzt nicht einfach nur so, dass es dann wildes Wesen und das greift einfach alles an, was sich bewegt, sondern sie greift ganz gezielt und ganz bewusst einen Ritter an. Mhm. Soll ich mal erzählen, wie dieser Angriff verläuft? Weil, und das ist dann tatsächlich so ein bisschen Horror. Wir stellen uns jetzt dieses unglaublich hässliche Wesen, dieses...
Mit den nicht geflochtenen Haaren.
mit den langen Hundeohren und was weiß ich, riesigen Zähnen vor. Ich muss dann immer irgendwie an keine Ahnung, Ich stelle mir schon den Geifer vor, der da rauskommt und was weiß ich nicht. Und was diese Frau dann macht, ist dann eben, dass sie den Ritter überwältigt. Ist ein bisschen längerer Text, aber wir fangen den vielleicht gleich einfach mal kurz zusammen an. Ruel, du Ungehüre, ergatzt in der Aventüre uns, was ihm Liebes je geschach. Das Wert sie von ihm von der Sieten brach und zoch ihm aber das Isengewand. Also er wird erst einmal entkleidet und das Schwert wird ihm weggenommen. Mit einer Wiede sie im Band beide Hände hinter sich. O weh, Leider, nu dunkelt mich, dass er mit seinem Liebe, ich komme von diesem Wiebe, das wär er weiß Gott unwert. Also er kann nicht mehr entkommen. Sie zoch ihm us sin eigens Wert, bi dem Haare fuhrte sie ihn hin, über einen Ronen druchte ihn das Wieb bi seinem Haare. O weh, nun sprechet, wie es ihm da ergeh. Das Schwert zwang sie gegen ihm her. In dirre Not gedacht er der schönen Magd Larien, seiner Frau. Also sie fängt an, sie will ihn enthaupten. Und er denkt als letztes noch an seine Frau.
Oh.
Sin Ohrs begunde schrien und zu wehen sehre. Also sein Pferd fängt an zu wiehern, als ob es das mitbekommen hätte, was ja auf der anderen Flussseite ist. Dem Wiebe entwahrt nicht mehre, wann das ihn also liegen ließ. Das Schwert sie in die Schäde stieß und floch us zim holze Hand. Uf ein ander Steinwand ein Pfad, das was viel enge durch Michel gedränge. Was dem Wiebe wäre, wählt ihr das selbst mehre hören, das will ich ü sagen. Also das Pferd wiehert und sie schmeißt das Schwert hin und verpisst sich. Der Wurm, den da hätt er slagen, der Ritter mit seiner Hand, der kommt zu der Steinwand viel oft mit solchem Schalle, dass die Berge alle schullen von seinem Lute nach des Tiefels Trute. Der Wurm wässe sie da wohl. Sie entrannte ihm oft aus dem Hohl, uf ein ander Steinwand, als ihr der Zagel war verbrannt. Sie forchte ihr Sehre, das ging ihr Not. Das, was er begreif, das war's tot. Also sie glaubt, oh mein Gott, der Drache Vätern kommt. Sie weiß natürlich nicht, dass Vigalois ihn schon erschlagen hat, weil sonst kommt er da ständig vorbei und fängt dann da an mit seinem Feuer und was weiß ich nicht was, ihren Schwanz zu verbrennen. Ja, offensichtlich hat sie auch noch einen Schwanz. Und deswegen verschwindet sie schnellstmöglich. Niemand möchte sich Sin, also des Drachen, erwehren, noch vor seinem Starke ernähren. Davon floch des Tiefels Trut. Do sie erhörte des Rosses Lut, do wande sie, er käme da. Von dem Ritter floch sie da, wann sie entruvet nicht genessen, als es sin selde solde wessen, der da vor ihr gebunden lag. Für den Trost sin Zwiefelwack. Also, sie glaubt, der Drache kommt, weil das Pferd anfängt zu schreien und dann denkt sie sich einfach nur, oh Gott, weg hier, dann lasse ich den Ritter da halt liegen und töte ihn jetzt gerade nicht, lieber schnell weg. Ja?
Verrückt.
Also wir haben es da mit einer Form, es ist jetzt nicht wirklich Horror, aber es bedient, also in der erzählten Stimmung ist es nicht so wirklich Horror, aber es bedient viele Horror-Klischees aus so Slasher-Filmen. Also wir haben den Helden, der schon in auswegsloser Situation ist.
Er wird an den Haaren darum gezogen,
genau.
Und so, also man kann sich das wirklich gut vorstellen.
Ja, genau. Also er wird an den Haaren gezogen, seine Hände sind ihm auf den Rücken gebunden, man hat ihm seine Rüstung entnommen, man hat ihm seine Schwertes beraubt, er wird dann da schon so hingeworfen, sie hebt schon das Schwert und dann Deus Ex Machina kommt das Pferd vorbei und wiehert. Und was dann eben das Interessante ist, ja, ich muss dann an Star Wars denken, there's always a bigger fish. Sie hat Angst vor diesem Vätern und durch diese Angst vor dem Vätern, vor dem Drachen, entschwindet sie, weil sie weiß, da gibt's noch was Größeres als mich. Na, dann lasse ich den Typen halt hier liegen und ich verpiss mich erstmal. Und insofern haben wir es halt einerseits mit der Angst des Protagonisten, der sich seines Todes bewusst ist und schon an seine Frau denkt, so, das ganze Leben zieht nochmal vor den Augen her und mit den letzten Gedanken ist man bei seiner Liebe. Und auf der anderen Seite steht dann eben die Angst der Figur, der Ruel, die eben auch Angst hat, getötet zu werden. Also sind wir in so einer halben Slasher-Situation, in der beide Angst haben.
Das finde ich irgendwie total cool, weil sie ja eigentlich die Angreiferin ist und dann doch diejenige, die sich fürchtet. Also sie wird ja vom Text erstmal so schrecklich beschrieben, sodass man sich selber schon als Leserin vor ihr fürchten kann. Und ja, eigentlich hat man auch Mitleid mit Wiegerleus die ganze Zeit, weil man denkt, okay, er wird jetzt einfach getötet, er kommt da nicht mehr raus. Und plötzlich schwenkt das Mitleid einfach um und man denkt, ah, die arme Roel irgendwie
ja,
auch.
Ja, genau.
Ne?
Also gerade dadurch, dass sie eben in Todesangst wegrennt und dadurch, dass die Figur eine Motivation bekommt, warum sie das tut, was sie da gerade tut. Also warum sie diesen Ritter töten möchte, weil sie einfach, Rache ist halt echt ein Argument, ne? Also
ja, voll. Und vor allem wissen wir ja auch, dass sie sich eigentlich umsonst fürchtet, weil der Drache ja einfach tot ist.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, ist der Witz in der Situation, aber das macht...
Ja, das ist der Clou einfach.
Ja, genau.
Sonst kann man ja auch mit ihr, also deswegen hat man ja nochmal mehr Mitleid, wenn man so denkt, ach, wenn du wüsstest...
Jetzt konnte sie den armen Wiegerleus nicht mal umbringen. Okay, also...
Also auch sie als Figur nochmal total spannend, weil sie ja irgendwie schon eine negative Figur ist, die so, ja, so hässlich dargestellt wird und dann doch...
Humanisiert.
Ja, humanisiert wird durch ihre Angst, ne?
Ja,
total spannend.
Eben als das Aussätzige aus dieser Gesellschaft, dass sie wird niemals in eine Gesellschaft integrierbar sein, aufgrund ihrer äußeren Erscheinung, aufgrund dessen, dass sie eben nicht den Gender-Vorstellungen der Weiblichkeit entspricht, dadurch, dass sie zu stark ist, dadurch, dass sie zu hässlich ist. Das ist ja diese alte Idee zu sagen, alles was außen hässlich ist, auch innen hässlich. Und damit, ja, wird sie tatsächlich zu einer Figur, die absolut nicht höfisch integrierbar ist, aber die trotzdem, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit Sympathie behandelt wird, weil sie versucht immer noch den Protagonisten umzubringen, aber die zumindest nachvollziehbar gestaltet wird.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort, nachvollziehbar, ja. Also auf jeden Fall.
Aber das macht der Text sowieso viel, also auch der Roas, der Teufelsbündler, wird zum Schluss nochmal als ein edler Ritter dargestellt, okay. Und auch seine Frau, die Jafite ist es, glaube ich, auch eine Heidin dann, die stirbt am Ende und auch ihr wird dann nochmal wird ein prächtiger Sarkophag, in dem sie beerdigt wird, wenn der nochmal dargestellt. Also auch dem anderen, könnte man sagen, wird ein gewisser Stellenwert zugeschrieben, also aufgewertet. Ja, und hier haben wir dann eben eine kleine Situation, die mal an den Helden, an den Rand des Todes führt und die eben auch, glaube ich, die Bedrohung dieses Landes nochmal deutlich machen soll, weil wir wissen ja, dass sie noch nicht mal der Endgegner ist.
Ja.
So, und die hat ihn mal einfach kurz so mit so einer Kleinigkeit zur Seite geschlagen und ihn fast umgebracht und ist natürlich dann auch, dass du die Stakes höher machst, wie man so schön sagt. Ne? Also es wird gefährlicher einfach dadurch auch.
Was ich aber auch interessant finde, also wir kriegen schon mit, Wiegerleus hat Angst, aber diese Todesangst wird gar nicht so sehr ausgeführt. Also er denkt einfach an seine Frau, aber es ist jetzt, also von seiner Angst an sich, von dem Körperlichen, kriegen wir jetzt gar nicht so viel mit.
Das ist ja sowieso so eine Sache, die ich im Mittelalter ganz interessant finde. Da gibt es ja auch Studien zu Emotionalität, ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema.
Ja, ganz genau.
Weil es so selten ist, dass Innensicht in Figuren gegeben wird. Also es gibt schon solche Sachen, bei Enite kennt man ja diese Monologe, die sie führt, diese inneren Monologe. Aber ansonsten, die Figuren haben meist nicht so ein starkes Innenleben. Das heißt, das, was an Emotionen kommt, muss entweder der Erzähler sagen, so von wegen, und jetzt ist sie traurig. Oder aber die Figur muss es zeigen. Und deswegen haben wir auch so oft diese Situation, dass Frauen sich die Haare raufen.
Ja, Klageszenen einfach.
Genau,
ne?
Und dass dann gesagt wird, und sie rauft sich die Haare und sie verletzt sich selber.
Zerkratzt sich die Brust.
Genau. Also es muss einfach am Körper ablesbar sein, wie es der Figur gerade geht.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache, weil Emotionalität da offensichtlich im Mittelalter anders funktioniert. Und Schauer ganz offensichtlich auch.
Ja.
Also ich habe in Vorbereitung habe ich mal mit ein paar Leuten aus der klassischen Philologie auch über Schauer gesprochen, weil wir eben diese Schwierigkeiten ja beide hatten. So.
Ja, weil wir einfach nichts gefunden haben erstmal, ne, was wir nehmen könnten.
Und da kam der sehr schöne Satz so nebenbei gesprochen von einer Freundin, die dann einfach nur sagte, naja, das Leben war halt damals so bitter, da muss man jetzt nicht auch noch Horror sehen, wenn man draußen schon die Pest rumhängen hat und die Leute eh schon alle sterben und was weiß ich nicht, Krieg und Verderben und was weiß ich nicht. Da brauchen wir nicht noch Schauergeschichten, wir haben ja schon die Endzeit kommend, so in diese Richtung. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, aber fand ich eine witzige Idee.
Auf jeden Fall, ja. Gibt es da nicht sogar auch so Studien zu, dass irgendwie so Telenovelas in so Kriegszeit oder in Kriegsgebieten mehr geguckt werden als andere Filme? Also so, wo alles gut ist?
Ja, so heile Welterzählungen, ne? Ja, das ist, ja. Also ich meine, das ist jetzt ein ganz, ganz kruder Vergleich, aber du hattest ja auch, oh Gott, wie kommen wir da jetzt hin? Du hattest ja dann eben auch diese Lustspiele im Kino zur Nazi-Zeit, als Krieg war. Ne? Da, deswegen wurden ja solche Filme wie die Feuerzangenbowle und so weiter gemacht, einfach um die Leute abzulenken. Mhm. Ne? Also wenn die triste, ja, oder die Gewalt des Krieges und die Tristheit des eigenen Lebens dann eben so in den Mittelpunkt gerückt ist, dass man die Leute einfach irgendwie ablenken muss, weil die sonst wahnsinnig werden.
Ja, zurück zum Thema, Leute. Verquatschen Sie, eigentlich hatte ich ja auch noch einen Text mitgebracht.
Genau, fang du mal an. Welchen hast du mitgenommen und warum ist der schaurig?
Genau, bei mir geht es nämlich auch um Angst. Ich habe den Moritz von Krauen oder Mauritius von Krauen mitgebracht. Und zwar ist das ein Text, der unikal im Ambraser Heldenbuch veröffentlicht ist. Das Ambraser Heldenbuch ist ja von Kaiser Maximilian I. in Auftrag gegeben und der Schreiber war Hans Ried. Das Spannende oder Schaurige an meiner Geschichte ist, dass er kurz nach der Fertigstellung einfach verstorben ist. Also das war noch so sein letztes Werk. Das müssten wir eigentlich so diese schaurige Musik vom Anfangsintro damit reinspielen.
Ich warte mal, ich drück mal einmal aufs Knöpfchen.
So. Doch, das war jetzt für die Stimmung. Ja, das ist ja so viel zum Gruselfaktor. Also ich kann ja mal kurz sagen, worum es in der Erzählung eigentlich geht, die auch übrigens eine Vorlage im Altfranzösischen hat, die man aber nicht mehr so ganz genau, also die direkte Vorlage ist leider verschollen. Genau. Also worum geht's? Zu Beginn der Erzählung berichtet der Autor über die Herkunft des Rittertums und dabei geht er dann über den Anfang bei den Griechen, bei den Römern und kommt dann zu Frankreich und da gibt's auch immer dann historische Personen, die er damit in Verbindung bringt, also zum Beispiel Cäsar wird genannt als, keine Ahnung, die Hochzeit des Rittertums. Nero kommt nicht gut weg und Karl der Große wird dann auch nochmal ja gerühmt.
Nero, ganz kurz für die Leute, die es jetzt gerade nicht wissen, was war das für einer?
Ja, das ist doch der Rom angezündet hat, der Psychopath.
Ja, genau, Christenverfolgung. Der wird aber, egal wo der vorkommt, der kommt immer schlecht weg. Der wird ja auch mal irgendwie Kinder kriegen und sowas alles. Also
sich ja, Kaiserchronik, das könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Also dieses, wo Nero dann da schwanger ist und so und
ja,
mit der Kröte und ja.
Ja, wenn ihr Kaiserchronik hören wollt, sagt mal Bescheid.
Ja, auf jeden Fall, das ist halt so der Anfang und dann geht es auch um den höfischen Minnedienst und der Moritz von Krauen wird eben als der perfekte Ritter eingeführt. Der Minnedienst leistet bei einer Gräfin, bei der Gräfin von Beermund und ja, irgendwann wünscht sich Moritz dann auch die Erfüllung seiner sehnlichen Liebesträume und er fragt die Gräfin, ja, was er machen soll, damit er diese Erfüllung bekommt und sie sagt, ja, du organisier doch einfach mal ein Turnier, weil mein Mann... Der hat das ja nie hinbekommen, mal ein ordentliches Festival zu organisieren. Deshalb wäre das jetzt dein Job, lieber Moritz. Und ja, das macht er dann auch und er scheut da keine Kosten und Mühen. Er baut sogar so ein Schiff aus Holz, das irgendwie fahren kann. Also nicht auf dem Wasser, sondern über Land fahren kann. Und das sieht irgendwie so aus, als wäre es von Geisterhand, da haben wir das Spooky, von Geisterhand gezogen.
Ecto One, in dem Hintergrund läuft die Ghostbusters-Musik.
Und das ist natürlich eine super Promo-Aktion, um die Ritter des Landes für dieses Turnier zu motivieren. Das Turnier startet dann auch und ganz typisch tritt dann der Ehemann von der Gräfin als erster Kämpfer an. Und das Problem ist, dass er seinen Gegner direkt im allerersten Kampf leider tötet. Und das ist eigentlich nicht so üblich, denn das ist nicht so sportlich, könnte man sagen. Im Turnier geht es halt darum, es ist eine Art Sportaktivität eher, ne? Dass man einfach ja zeigt, was man drauf hat im Kampf, aber eben aufhört, bevor der andere komplett kaputt ist.
Ist so, als wenn du beim Fußball auf den Platz gehst und das erste, was du machst, ist dem Torwart ein Kreuzbandriss verpassen, oder?
Ja, das ist halt blöd. Und da kann man sich vorstellen, dementsprechend ist halt auch die Stimmung, nachdem das passiert ist. Der Graf selber ist total geschockt über sich selbst. So, man denkt, ja, dann hättest du ihn einfach mal nicht umgebracht. Aber gut, fängt an zu heulen, läuft direkt nach Hause, so von wegen, nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. So, alle anderen denken sich, ist das Turnier jetzt vorbei oder sollen wir jetzt nach Hause gehen? Keine Ahnung. Und Moritz schafft es dann, alle zu überreden, dass sie dann doch noch weiterkämpfen, weil klar, er will ja als bester Ritter hervorstechen. Und das schafft er dann auch. Also er ist natürlich dann die Nummer 1 des Turniers und denkt sich nach dem Turnier, hey, jetzt kann ich ja meinen Lohn auch einfordern, super. Die Zofin der Gräfin führt ihn dann auch auf die Burg, in eine Kemenate, wo dann auch ein schönes Bett bereitsteht. Und er wartet da auf die Gräfin. Leider ist er ziemlich kaputt vom Turnier und pennt ein. Die Gräfin kommt, sieht den schlafenden Ritter und denkt sich, ja gut, dann eben nicht, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, ich wecke den jetzt nicht, dass wir hier ein kleines Techtelmechtel anfangen, sondern dann bin ich jetzt vor dem Ehebruch bewahrt, ist auch gut. So, ciao. Moritz wacht dann auf und ist total sauer, dass die Gräfin jetzt einfach abgehauen ist. Die Zofe, die versucht dann die Gräfin zu überreden, dass sie dann doch noch mit Moritz ins Bett geht, aber die Gräfin will nicht und jetzt denkt Moritz sich so, dann nehme ich das jetzt einfach selbst in die Hand.
Moment, die Zofe versucht die Gräfin zu überreden mit dem Typen ins...
Ja, genau, weil, das ist so aus der Warte heraus, naja, du hast ihm ein Versprechen gegeben, du hast das mit einem Ring besiegelt, du kannst jetzt aus der Nummer nicht rauskommen. Das ist quasi ein Vertrag und ich muss dich jetzt darauf hinweisen, das ist hier der Minne-Vertrag und so funktioniert das nun mal. Also Dienstlohn, ne? So geht das und du kannst jetzt da nicht aus der Nummer raus.
Versprochen ist versprochen.
Und wird nicht gebrochen, ja, so ist das.
Pinky swear.
Ja, also man hat das auch oftmals so als einen Text gelesen, der sich mit dieser Minne-Thematik einfach auseinandersetzt, also mit dem Dienstlohn, ne? Was heißt das eigentlich, ne?
Was wäre, wenn das mal wirklich jemand einfordern würde?
Genau,
was
er die ganze Zeit das auf die Spitze treibt, ja, genau. Sozusagen. Naja, jedenfalls kann sie dann ihre Herrin nicht überreden und Moritz will das dann selbst in die Hand nehmen und geht dann einfach nachts ins Schlafzimmer, wo die Gräfin im Bett liegt mit ihrem Ehemann, der übrigens die ganze Zeit nicht gut geschlafen hat. Ihr erinnert euch, er ist ja heulend auf die Burg gerannt und ja, das Turnier ist nicht so gelaufen. Vielleicht hat er auch deshalb die Turniere organisiert, weil es einfach nicht so sein Ding ist. Keine Ahnung.
Jedes Mal, wenn ich ein Turnier mache, töte ich jemanden.
Das ist irgendwie blöd. Das gefällt mir nicht. Ja, und Moritz, der übrigens sich noch nicht geduscht hat nach dem Turnier, also er ist noch komplett dreckig, voller Blutspritzer und ekelhaft, was man auch denkt, Junge, hätte sich auch einfach mal kurz duschen können, aber nein.
Der auch geht, obwohl er schon geschlafen hatte.
Ja, klar. So, in diesem Aufzug geht er dann in das Zimmer der beiden. Und ich kann ja mal kurz vorlesen, was dann passiert. Also der Graf ist aufgewacht, weil Moritz natürlich Lärm macht, wenn er da die Tür aufmacht und reinkommt. Du sah der Grafe über sich, und er srak und mit dem Munde keinen Segen erkunde. Mit Zeter er gemachte, dass auch die Frohe erwachte. Sin Wambes war's zerbrochen durchs Laggen und durchs Dochen, blutig und verhoven. Der Herre sprach zu der Frohen. Uns ist der Tüfel nahe Bies, wann er herkommen sie, oder das wütende Heere, es entsieht dann, dass uns Gott nähre, so verließen wir den Lieb. Er forchte ihm harter, dann sin Wieb. Sie bekannte den Helden sah. Der Graf sprach, wer gab da? Und jetzt sagt eben Moritz, das will ich euch gerne sagen. Das ist der, den ihr hat erschlagen. Ihr musstet mein Geselle immer sehen zu helle. Dessen ist der Hein Rat, sieht ihr mich, der gefrummet hat. Der Wirt von der Furchte erschrak und sprang uf, da er lag, als ihm dies Wunder erschien und stieß sich an ein Schienbein, dass er alle die Nacht lag in seiner Ahnmacht.
Also erst einmal für diese Lesart, das war sehr, sehr cool.
Ja, ich musste es ja auch ein bisschen schaurig gestalten.
Ja, und auch so mit Rollenwechsel und so, ne? Das hat mir sehr gut gefallen.
Das mach
das immer häufiger, das finde ich wirklich gut. Props.
Ja, um kurz zusammenzufassen, worum es eigentlich ging. Also der Graf, der ja sowieso nicht gut pennen konnte, liegt in seinem Bett, wird wach, weil Moritz da plötzlich zur Tür reinkommt. Moritz, der ja total ekelhaft und verdreckt aussieht, das sagt ja auch der Erzähler, dass es noch voller Blut ist und so, der erschreckt ihn so sehr, dass der Graf denkt, er steht einem Geist aus der Hölle gegenüber, und zwar dem Geist von dem Ritter, den er selber erschlagen hat. Und Moritz nimmt das dann auf und nimmt die Rolle auch gern ein, deshalb auch meine verstellte Todesstimme an der Stelle. Der tut dann wirklich so, als ob er aus der Hölle gekommen wäre, um den Grafen jetzt zu holen. Ja, die Gräfin weiß natürlich Bescheid, dass es einfach nur Moritz ist und denkt sich so, ja, was ist jetzt hier los? Der Graf hingegen hat solche Angst, dass er aus dem Bett aufspringt, sich dabei dummerweise sein Schienbein anschlägt, so sehr, dass er plötzlich in Ohnmacht fällt. Im Verlaufe des Textes liegt er dann die ganze Zeit einfach ohnmächtig im Schlafzimmer am Boden und Moritz klettert dann ins Ehebett rein und holt sich seinen Lohn.
Also so richtig holt sich seinen Lohn? Also so.
Ja, die haben dann Sex.
Ui. Ja. Obwohl sie nicht will.
Ja, muss sie ja jetzt dann. Also sie sagt dann auch, ja gut, dann.
Das ist halt, heldenhaft.
Ja, durchaus heldenhaft. das Schlimme ist dann, dass er wirklich derjenige ist, der heldenhaft dann wegkommt. Also er wird die ganze Zeit durchweg positiv bewertet. Auch am Ende, ja, kriegt er halt Ruhm und Ehre und ja, alles gut. Die Gräfin hingegen, ja, die ja wird schlecht bewertet, hat natürlich jetzt Ehebruch begangen, hat eigentlich auch nicht so richtig freiwillig den Dienst, ja, also genau den Lohn gegeben. Also es ist alles, also, sie hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Genau, ja. Also erstmal innerhalb die Sünde des Ehebruchs sowieso schon mal problematisch, aber dann auch quasi im letzten Moment dann auch noch den Wortbruch, um nicht den Ehebruch zu begehen, um dann den Ehebruch aber doch zu begehen, und wenn auch nicht ganz freiwillig.
Denkbar schlecht einfach.
Ist halt auf allen Ebenen verloren, ne? Ja. Spannend, dass man ohnmächtig wird, wenn man sich das Schienbein.
Gut, ja, aber das scheint eh ein Lappen zu sein und darum. Und darum geht's ja auch so ein bisschen. Also wenn wir uns angucken, was die Forschung so gesagt hat, ich habe zum Beispiel einen Text gefunden von Albrecht Claßen zum Beispiel, der sich damit beschäftigt hat, eben mit dieser Todesangst eigentlich des Grafen, und der so ein bisschen in der Literaturgeschichte geschaut hat, wo haben Helden Todesangst, und rausgefunden hat, das sind halt meistens diejenigen Helden, die sowieso die Lappen der Literaturgeschichte sind, sozusagen. Also meistens sind das Figuren, die dann eben als Versager gezeichnet werden. Also wenn Männer solche Todesangst haben.
Also mir fällt da ein Gegenbeispiel ein, aber ich glaube, das ist tatsächlich dann auch, funktioniert dann nicht so ganz nach dem Prinzip dieser, der Tod des Vivians im Willeheim. Ganz kurz zur Info, Vivians ist der Neffe von Willeheim. Wir haben so einen Kreuzzugsepos. Er wird tödlich verwundet und bleibt dann da liegen, und der hat Angst vor dem Tod, aber nicht so sehr vor dem Tod selbst, weil schon ein Engel erscheint und so weiter. Also er weiß, dass er Märtyrer ist, aber er hat Angst davor zu sterben, bevor er seinen Onkel nochmal sieht.
Ja gut, aber das ist natürlich was anderes.
Das ist keine richtige Todesangst.
Also es geht dabei wirklich um die Angst, um diese individuelle Angst vor dem Tod, und das ist auch das.
Ich gehe nicht in den Kampf, weil ich könnte ja sterben.
Genau.
Okay,
und wenn du dir jetzt die anderen Helden anguckst, zum Beispiel Roland, den wir ja auch besprochen haben in seinem Tod, die kennen die Todesgefahr, aber sagen dann, jo, Todesgefahr nehme ich. Challenge accepted.
Ich meine, Roland muss sich ja auch keine Sorgen machen. Wenn der tödlich getroffen ist, lebt er ja noch 3 Jahre lang.
Ja,
ne? Und
gut.
Kann noch irgendwie...
Der steht halt langsam,
kann noch ein bisschen was erzählen und so. Ja, okay. Also und deswegen wird das dann eben auch unter diesem Aspekt dann auch untersucht, zu gucken, also das ist ja dann schon, man würde heutzutage von Toxic Masculinity sprechen.
Mhm.
Der Mann muss der Starke sein, der Mann darf keine Angst haben und so weiter. Ist das ein Thema für den Text, würdest du sagen?
Ja, also man hat den unter Gender-Aspekten sowieso gelesen. Ich habe ja auch gerade schon mal gesagt, dass Moritz so positiv bewertet wird und die Gräfin so negativ bewertet wird. Das ist eben auch so eine Lesart. Also, dass man geschaut hat, wie der Text mit Geschlecht eigentlich und Geschlechtsidentität so umgeht. Also zum Beispiel bei Ricarda Bauschke kann ich ganz kurz sagen. Also die beschäftigt sich schon relativ früh halt mit diesem Gedanken.
Mhm. Was meint sie da jetzt so? Also
zum Beispiel sagt sie, dass der Text, ich habe ja am Anfang von Nero kurz gesprochen, dass der Text da total viel Kritik an Nero übt, und ja, das geht ja gar nicht, dass er schwanger werden will und dann diese Kröte gebärt und keine Ahnung. Also
wir müssen die Szene, glaube ich, echt mal machen, die ist wirklich ziemlich krank.
Ja, total. Ja. Das wäre auch so horrormäßig irgendwie gewesen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall zeigt der Text da, dass er durchaus Kritik üben kann. Und bei Moritz, da sagt der Erzähler einfach nur, ja, der ist ja ein bisschen frech. Mhm. Das ist ja ein bisschen frech, dass er jetzt einfach so in das Zimmer geht. Aber er handelt halt völlig nach diesem Dienstlohnschema konform. Also er hat halt einen Dienst erbracht, er holt sich jetzt seinen Lohn, und das ist auch sein gutes Recht. Und die Gräfin hingegen, die ihr Versprechen bricht, die handelt überhaupt nicht, wie jetzt eine Dame in dem Fall zu handeln hat.
Ja, wie du es machst, machst du es ja halt verkehrt als Frau, ne? Weil entweder du begehst Ehebruch oder du begehst Wortbruch. So frei nach dem Motto, hättest du gar nicht mal mit ihm gesprochen, ne? So Victim-Blaming-Prinzip und so weiter und so fort. Okay, aber das ist ja schon mal ganz spannend, dass da so zwei völlig unterschiedliche Konzepte von Männlichkeit dann ja auch offensichtlich aufgebaut werden, ne?
Ja.
Und dass das Ganze irgendwie verbunden über dieses Angstkonzept.
Ja, und also Claßen sagt auch, dass der Graf von vornherein immer schon als so ein bisschen, Lappen habe ich ja gesagt, dargestellt worden ist. Also auch vorher, dass er eben kein Turnier organisieren kann. Das wird halt nur so kurz gesagt, und man fragt sich so, das ist ein krasser Herrscher, wieso organisiert er kein Turnier? Das ist so einer der Herrscheraufgaben eben auch. Ne?
Genau.
Ja, und das wird einfach dann nur so mal kurz eingestreut, und dann diese Todesangstszene ist dann einfach so die Spitze des Ganzen.
Spannend, okay.
Ja.
Und vor allem tatsächlich auch vor allem in deiner Interpretation sehr, sehr schaurig gewesen.
Ja, finde also, ich auch. Das Muhaha, das hat es
gebracht. Steht das auch in der Handschrift so drin?
Ja, tatsächlich. Da war so ein kleiner Pfeil am Rand.
Hat der Hans Ried noch so dran geschrieben.
Ja,
so.
Und dann ist er abgekratzt.
Ja, genau. So wie beim Monty Python, ne? Auf der Burg von Arrgh.
Ja, genau.
Ist er beim Schreiben gestorben.
auf jeden Fall finde ich, dass wir ganz gut jetzt mit unseren beiden Texten, wenn man die auch nochmal vergleicht, so die verschiedenen Facetten von Angst irgendwie auch behandelt haben, ne? Also wirkliche Todesangst, Leute, die sich die Angst des anderen einfach zunutze machen und damit spielen und da ihren Vorteil draus ziehen, aber auch ja ein Angreifer, der plötzlich selbst Angst bekommt bei dir oder einer Angreiferin in deinem Fall. Also ich finde, das ist irgendwie total spannend, dass Angst anscheinend, also wenn Schauer auch kein großes Thema ist, so wie wir das heute aus Horrorgeschichten erwarten würden, aber Angst an sich schon eins ist, was ja die Leute beschäftigt und die Literatur da beschäftigt.
Und das Interessante finde ich jetzt auch in beiden Beispielen jetzt, dass Angst auch immer im Kontext zu Gender gesetzt wird. Also der nicht männliche Fürst, die zu männliche wilde Frau, dass da schon immer irgendwie auch Gendergrenzen überschritten werden. Also der Mann hat keine Angst, könnte man vielleicht ganz extrem sagen, fürs Mittelalter.
Ja, oder die Frage, wer darf Angst haben?
Ja, also, genau. Ja. Genau. Und das ist ja dann auch spannend für die Herzogin oder für die edle Dame da in deinem Beispiel, dass die ja gerade keine Angst hat, weil sie das Ganze durchschaut. Ne?
Ja.
Und das aber dann ja auch, also ich weiß jetzt nicht, wie die Liebesnacht danach abläuft, aber wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, da ist auch Angst von ihr keine große Rolle, sondern eher so dieses...
Sie denkt halt nur, ja, Mist, ja, okay, dann mach ich's halt. Er hat ja recht.
ist ja sein gutes Recht, soll er machen.
Das Schöne ist übrigens auch kurz am Rande, ihr Mann liegt ja die ganze Zeit ohnmächtig am Boden, der wird einfach ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erwähnt. Man weiß jetzt nicht, ist der tot, ist der jetzt, wacht der irgendwann auf, keine Ahnung, interessiert keine Sau, weil der ist halt Innenlappen.
Ja, Schienbeinfraktur, ne? Der Arme, was soll der noch machen?
Er ist raus.
Ja, krass. Ja. Vielleicht sollten wir dann einfach mal überlegen, welche Texte kennt ihr da draußen, wo ihr sagt, die sind viel schauriger als das, was ihr jetzt gerade als Beispiel genommen habt. Also falls ihr irgendwelche gefunden habt, die uns jetzt nicht aufgefallen sind, wo ihr sagen würdet, ey, die hättet ihr auch besprechen müssen. Es gibt ja auch nächstes Jahr wieder Halloween, dann holen wir die ansonsten dann raus. Also
ja, wir machen eine Horror-Special-Folge.
Oh ja, könnte man auch machen. Ja.
Also wenn ihr da eine gute Idee habt, ja.
Haut raus damit. Wir hatten Schwierigkeiten, aber ja. Gucken wir mal.
Genau. Wir haben noch Potzival vor uns, oder? Und wir haben ja auch eine kleine Challenge, Holger.
Ja, ich
erinnere dich, in einer unserer letzten Folgen haben wir nämlich uns die Challenge gesetzt, oder ich habe dich gechallenged, dass du jetzt keinen schmuddeligen Punk mehr auswählen darfst, sondern eben mal ein schönes Schlagerlied. Einfach.
Awesome.
Das ist ja auch, wenn ihr die Playlist abonniert, das könnt ihr natürlich auf Spotify tun, dann habt ihr auch eine gute Mischung. Dann habt ihr nicht nur Schmuddelpunk, dann könnt ihr von Schlager wieder zu Punk kommen, zu, keine Ahnung, was haben wir bis jetzt noch drauf?
Justin Bieber,
ne? Was Justin fürs
Bieber
Herz,
einfach mal nach, ja, Justin Bieber einfach mal nach, keine Ahnung, The Prodigy oder Rammstein oder so.
Ich finde, das ist eine abwechslungsreiche Playlist. Da kann uns echt keiner was sagen.
Als hätte man sie im Suff zusammengestellt. Okay, ja, also ich muss gestehen, wenn es schon schwierig war, einen Text zu finden, der Angst in irgendeiner Form formuliert, dann war es noch schwieriger, Angst im Schlager zu finden. Also mal ganz abgesehen davon, dass Schlager an sich ja sowieso ziemlich gruselig ist als Musikform an sich, aber das ist eher so mein Rezeptionsverhalten und nicht so sehr die Intention des Schlagers, war es gar nicht so einfach. Ich habe am Anfang, aber das war mir ein bisschen zu offensichtlich, habe ich erst an Wolle Petri gedacht und Wahnsinn, warum bringst du mich in die Hölle? Aber erstens, wie gesagt, es war mir zu offensichtlich und zweitens, wenn ich schon mal Schlager machen muss, dann gibt es für mich da nur einen Künstler, den ich auswählen kann und das hat einen sehr persönlichen Grund, nämlich Roy Black.
Okay, was ist ein persönlicher Grund? Verbinde dich mit Roy Black, bitte.
Meine Mutter ist der wahrscheinlich größte Roy Black-Fan, der jemals gelebt hat.
Cool, ja, Shoutout an der Stelle an Holgers Mutter.
Und also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, als ich noch klein war, meine Mutter ist damals zu Hause geblieben und ist halt Hausfrau und Mutter und gewesen. Und ich weiß noch sehr gut, als ich noch sehr klein war, dass meine Mutter immer, wenn sie angefangen hat, die Wohnung zu putzen, lief immer Roy Black. Ja? Immer.
Oh, cool.
Durch das ganze Haus, in dem wir gewohnt haben, überall war Roy Black und ich kann ihn auch irgendwie nicht mehr hören. Ich kenne deswegen auch Christoph Waltz schon seit 100 Jahren, weil der damals bekannt geworden ist dadurch, dass er die Roy Black Story im Fernsehen gespielt hat und das musste ich dann natürlich auch gucken, weil das war dann Fernsehabend, dann wurde Roy Black, du bist nicht allein, die Roy Black Story mit Christoph Waltz in der Hauptrolle, die er übrigens gut spielt, geguckt und bis heute, und man glaubt gar nicht, dass es dafür noch Kunden gibt, bis heute hat meine Mutter jedes verdammte Jahr einen Kalender von Roy Black. Ich wusste nicht, dass es so viele Fotos von diesem Mann gibt. Der ist Anfang der 90er gestorben und es werden immer noch Kalender von ihm gemacht.
Auch ein bisschen spooky an der Stelle vielleicht.
Ja,
ne?
Ja. Also Roy Black ist ja eigentlich selber auch eine sehr tragische Figur. Eigentlich ein Rockmusiker gewesen, der dann in den Schlager reingetrieben wurde. Und
damit eine Menge Geld verdient hat. Ich meine, der druckt Kalender immer noch, obwohl er tot ist.
Ja, der arme Typ. Und ich habe dann so ein bisschen hin und her überlegt, was nehme ich von ihm. Und ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Szene das ganz gut passt. Eigentlich passt es auf beide dieser Texte, den ich jetzt rausgenommen habe, die ich vorgelesen habe. Einerseits auf die Beschreibung von der Ruelle, andererseits aber eben auch auf diesen Moment, in dem Vigalois kurz vor seinem Tod noch an seine Larie glaubt. Und deswegen nehme ich jetzt auf die Potzival-Playlist von Roy Black Irgendjemand liebt auch dich.
Ja, das ist doch super passend. Das ist doch mal eine schöne Abwechslung.
Ja, also irgendjemand liebt auch dich. Wer, du weißt es nicht. Er sieht kein anderes Mädchen an und sucht nur dein Gesicht. Also gerade dann die schlappohrige Braunfrau mit den feurigen Augen und den langen Zähnen. Irgendjemand
wird sie auch lieben.
Und im Zweifel Roy Black.
Ja, das finde ich schön. Oh, ja, also die Challenge doch super gemeistert. Also ja,
weißt du, wie sauschwer das war, sich durch die ganze Diskografie von Roy Black durchzuhören?
Ach komm, du musstest doch bestimmt nicht lange nachdenken.
Okay, ja, cool. Dann bist du jetzt dran und du musst ja Schmuddelpunk machen heute.
Ja, ich muss gestehen, ich habe mich da ein kleines bisschen rausgewunden aus dieser Schmuddelpunk.
Ey, ich wollte Abba nehmen und durfte nicht, weil es zu Disco ist. Weil, ey, komm.
Also ganz kurz, Leute, Abba und Schlager. Nee, oder?
Ja, läuft auch auf Schlagerpartys. Meine Güte. Aber das kriege ich noch für was anderes, wenn wir eine Schlachtenszene haben. Denn nirgendwo wird so schön gekämpft wie bei Abba.
Okay, lass mir das so stehen.
Erzähle ich ein anderes Mal. So, was hast du?
Ja, ich habe mir ausgewählt. Und zwar sind wir ja ein Real-Podcast. Du hast was Persönliches erzählt. Ich werde was Persönliches erzählen. Und zwar in meiner Jugend, die ja einige Jahre auch durchaus zurückliegt, da gehörte ich der Emo-Szene auch an. Ja, tatsächlich. Also ich hatte schwarze Haare und ja Klamotten und Gedöns. Jedenfalls.
Was ist jetzt Gedöns?
Ja, zum Beispiel, ich habe so Totenkopf-Haarspangen gebastelt und so mit so Blumen und so Totenköpfen drin, so Skulls.
Ach du liebe Güte.
Ja, mit Fimo geknetet und liebevoll, ja.
Wie alt warst du da?
Ja, 15, 16.
Okay, es sei dir verziehen, in dem Alter macht man komisches Zeug.
Das war auch schon sehr, also ich habe mich auf jeden Fall sehr cool gefühlt. Und in dieser Zeit habe ich sehr gerne My Chemical Romance gehört. Die allerbeste Emo-Punk-Band aller Zeit. Und das ist eben ja auch irgendwie ein Subgenre von Punk. Und deshalb dachte ich, zählt es schon auch rein. Komm, Holger.
Ja, ist okay.
Vor allem passt es ganz gut zu Halloween. Sie haben ja dieses Album My Black Parade eben veröffentlicht, was irgendwie auch so Halloween-mäßig daherkommt. Auch das Video zu dem Song My Black Parade ist irgendwie so Halloween-haft. Aber den Song habe ich gar nicht genommen, sondern ich habe den Song genommen House of Wolves, weil es in dem Album ist es halt so ein bisschen thematisch gestaltet. Also das ganze Album handelt davon, dass eine Person erfährt, dass sie sterbenskrank ist und dann stirbt. Und in dem Song House of Wolves eben stirbt diese Person und also steht eben kurz vor dem Tod und denkt dann daran, dass sie jetzt stirbt und so und sagt dann, well, I think I'm gonna burn in hell. Tell me I'm an angel, take this to my grave, tell me I'm a bad man. Und genauso geht es ja dem Grafen an der Stelle, der sich denkt, oh nein, ich komme jetzt in die Hölle und ich war ein schlechter Mann und eigentlich wollte ich doch ein Engel sein und deshalb My Chemical Romance mit House of Wolves.
Ja, finde ich, also ist passend. Ich muss gestehen, ich habe jetzt die letzte Zeit nicht mehr zugehört, weil ich mir dich mit schwarzen Haaren forsche. Ich möchte Bilder sehen. Oh und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Leute da draußen auch Bilder sehen wollen.
Ja, vielleicht können wir sowas machen, wenn unser nächstes Bild irgendwie, was wir auf Instagram posten, was sagen wir, wie viele Likes muss es haben, dass ich ein privat-persönliches...
Zwei.
Der zwei, nee.
Ich will das Bild sehen.
Ja, nee, wir müssen ja schon eine kleine Challenge für unsere Hörerinnen und Hörer machen. Also sagen wir mal, wenn das nächste Bild...
Wie viele Likes haben wir denn da immer so? Warte mal, ich schau mal schnell rein.
Unendlich viele.
Unendlich viele. Ja, das ist ja etwas, was man sehr schnell nachschauen kann. Da können wir jetzt nicht...
Können wir nicht lügen, oder was?
Nee. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass so irgendwie Lügen und Ehrbruch ist ja auch nicht gut. Dann kommen wir in die Hölle. Und
nee, Dienstlohn, ne?
Ja, also. Dann müssen wir My Chemical Romance... Ja, guck mal, wir haben noch hier 38, 32, 36. Pass auf, dann lass doch einfach sagen, wenn wir 40 Likes kriegen.
40 Likes, Leute? Das ist ja gar nicht so weit entfernt von dem, was wir sonst haben. Okay, aber okay, wenn wir
40 Likes. Wenn wir 42 Likes, die Antwort, das ist auch bei Douglas Adams die Antwort auf den Sinn des Lebens.
Ja, okay, also Leute, an dieser Stelle, wenn wir 42 Likes auf unseren Post bekommen, der zu der Halloween-Folge jetzt online kommt, ja, also wenn ihr da 42 Likes hinkriegt, also verlinkt eure Freunde und so weiter, wenn ihr mich als kleines Emo-Mädchen sehen wollt. Oh Gott, das will doch eh niemand sehen, Holger.
Ja, doch, Mann.
Nur du. Ja, dann veröffentliche ich ein privat-persönliches Foto meinerseits, ja.
Als Emo.
Als Emo-Mädchen,
Und ja. In den Hintergrund machen wir mal Chemical Romance in die Story.
gut, okay, ich hab's damit. Aber eigentlich müsstest du dann auch irgendwas machen.
Warum?
Weiß ich nicht.
Meine Mutter fragt, ob sie die Bude putzt oder was. Also das hat doch jetzt nichts damit zu tun.
Okay, dann muss ich mir für die nächste Folge irgendwas Gemeines für dich ausdenken. Das geht ja nicht, dass ich mein Privatleben der Öffentlichkeit zur Verfügung stelle.
Die Sache ist halt, Teenie-Zeit war ganz schlimm, aber
Komm, du warst doch auch ein Emo im Herzen.
Nee, ich war Metalhead, aber ich hatte immer sehr kurze Haare.
Ich wollte gerade sagen, ein Foto mit langen Haaren bei dir wäre jetzt
auch... Nee, aber also ich weiß auch gar nicht mehr, ob es diese ganzen Fotos noch gibt, die dann so auf Partys gemacht wurden, wo ich dann halt so in verwaschenen Metallica-T-Shirts und in Extremo-T-Shirts und so durch die Gegend gelaufen bin.
Aber das wäre doch auch mal ein schöner Post werden. Also ich finde, wenn ich hier einen Post machen muss mit ich als Emo-Mädchen...
Ich habe
diese
Bilder alle nicht, das ist ja alles... Ich komme ja noch in der Zeit vor Digitalkameras.
Als Obfolger. Das glaube ich dir nicht.
Ja, ich müsste im Freundeskreis fragen, ob es da noch welche gibt.
So, dann posten wir das nämlich beide.
Okay, ja gut. Aber
das ist ein Deal.
Oder ich ziehe mir einen Rollblack aus.
Das finde ich auch gut.
Nein. Okay. Cool. Mal. 42 Likes.
Ja, 42 Likes, Leute. Also strengt euch bitte nicht an.
Wenn wir das bis Halloween schaffen, dann ist es auch noch ein richtig, richtig schöner Horror-Post.
Ja, ja, okay. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für diese Folge.
Dann können wir jetzt zum Pumpkin-Bier übergehen.
Pumpkin-Bier, ja. Mein Kaffee ist nämlich auch schon alle.
Ja, dann würde ich sagen, Prost, bis zum nächsten Mal.
Ciao.